Amen, Herr Jesus.
Das ist so schön, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir in deinen Armen sein dürfen, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen. Und danke, dass du jetzt auch bereit bist, durch dein Wort zu uns zu sprechen. Amen. Vielen Dank für die Zeit des Lobpreises. Ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, eine Weile auf das Wort Gottes zu hören. Das möchte ich mit euch auch ganz ausführlich gleich tun. Aber ich will noch mal anfangen mit diesem Kärtchen, das wir letzte Woche bekommen haben. Einige waren vielleicht nicht da. Ich glaube, da hinten liegt noch ein ganzer Stapel. Da steht das Jahresthema für 2017 drauf. Hier steht das Dream Team, Gottes Kraft und mein Bestes. Sind so zwei Wolken, eine rote, eine blaue. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Gottes Kraft ist und was mein Bestes ist, aber irgendwie soll da etwas zusammenkommen. Und ich habe das ja letzte Woche auch gehört, genau wie ihr. Und mich hat das schon herausgefordert und zum Nachdenken gebracht. Ist ja eine spannende Formulierung, oder? Gottes Kraft und mein Bestes. Wir sind jetzt gerade im Lutherjahr. Da kann man sich ja fragen, ist das überhaupt richtig? Kommt nicht alles von Gott? Kann ich da überhaupt irgendwas dazu beitragen? Muss ich nicht mit Luther sagen, sola gratia, alles ist Gnade, alles kommt von Gott? Oder ist es genau umgekehrt? Kommt eigentlich alles von mir in Wirklichkeit? Ist das alles Suggestion? Peitschen wir uns hier einfach gegenseitig hoch, um uns zu motivieren, noch mehr zu bringen, noch mehr einzubringen, noch mehr zu leisten, damit hier noch mehr Leute hinkommen und wir irgendeine innere Begeisterung brauchen, irgendeinen Glauben an etwas, aber am Ende sind wir das vielleicht alles nur selbst. Also ich finde das gut, darüber nachzudenken. Und ich freue mich auf dieses Jahr, wo wir ganz viel Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Was erwarte ich in meinem Leben von Gott? Wo bin ich vielleicht auch selbst gefordert? Es gibt ja auch viele, viele Stellen in der Bibel, die dazu aufrufen, wirklich das Beste und das Höchste zu geben. Es gibt ja diese in christlichen Kreisen verbreitete, unausgesprochene Devise, Schrott für Gott. Das, was keiner mehr gebrauchen kann, das Auto, was so alt ist, das fällt schon auseinander, das geben wir jetzt in die Mission. Kann auch gut sein, ist auch schon toll. Die Zeit, wo ich gerade, ich habe nochmal 5 Minuten übrig, okay, da mache ich nochmal was für die Gemeinde. Ich bin jetzt nicht so konzentriert, ist nicht meine Primetime, aber da kann ich ja mal was für die Gemeinde tun. So stellen wir uns christliches Leben ja auch nicht vor. Und insofern ist das schon auch eine wichtige Frage, mein Bestes. Aber wie gehört das eigentlich zusammen, Gottes Kraft und mein Bestes? Ich denke, es hören auch Leute zu, sitzen Leute hier oder hören übers Internet zu, die sagen, okay, ihr und eure Gemeinde, das mag für euch wahnsinnig wichtig sein, ich habe andere Probleme, eure Gemeindearbeit ist jetzt für mich nicht so relevant. Aber am Ende ist das ja eine Frage, die jeden von uns in seinem persönlichen Leben auch betrifft. Wie finde ich eigentlich Kraft? Wie habe ich eigentlich noch die Energie, durchzuhalten bei allem, was ich machen muss, den ganzen Tag? Wo kommt eigentlich die Power her dafür, das nicht einfach schleifen zu lassen? Komm, lass es doch, lass es den Bach runtergehen. Ich habe jetzt keine Kraft mehr. Ich lege mich hin. Früher war ich so energiegeladen, so hoffnungsvoll, aber irgendwie fehlt mir der Drive. Wo kommt die Kraft her, wirklich das zu machen, von dem ich selbst auch sagen würde, ja, ich mache das Beste aus meinem Leben. Ich bringe das ein, was ich mir wirklich immer gewünscht habe. Und kann ich das nur aus mir selbst? Oder gibt es da noch eine andere Kraft, die dafür wichtig ist? Vielleicht hören Leute zu, für die dieser Gedanke ganz fremd ist, die gar nicht bisher in Betracht ziehen, dass es da noch eine andere, eine höhere, eine göttliche Kraft in unserem Leben geben könnte. Und deswegen freue ich mich auf dieses Jahr, freue mich auf die Auseinandersetzung, die Herausforderung durch dieses Jahresthema Gottes Kraft und mein Bestes. Und ich habe mir jetzt für heute vorgenommen, mit euch gemeinsam das Ganze jetzt nicht so sehr von der theologisch-dogmatisch-grundsätzlichen Seite anzugehen, sondern das vielleicht mal so zu machen, wie wir das als Christen ja eigentlich machen. Wir gucken einfach auf Jesus und wir gucken, wie er sein Leben gelebt hat. Wir gucken, wie sich das in seiner Person verwirklicht hat, dieses Zusammenspiel von dem, was von Gott kommt, von dem, was aus mir kommt. Jesus ist ja als Mensch über diese Erde gegangen. Er hat definitiv sein Bestes gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat aber auch definitiv zu 100% aus Gottes Kraft gelebt. Er hat sich vollständig eingesetzt. Man kann sagen, er hat sich aufgerieben, aufgegeben. Und trotzdem, wenn man die Evangelien liest, spürt man, dieser Mensch ist der glücklichste Mensch, der jemals über diese Erde gegangen ist. In jedem Moment seines Lebens. Auch noch da, wo er ganz tief im Leid ist, spürt man, dieser Mann ist so intensiv bei sich selbst. Der ist innerlich so stark, der ist so reich. Und das ist das Geheimnis von Jesus. Und Christsein heißt ja eigentlich nichts anderes, als daran zu glauben, dass ich an diesem Geheimnis teilnehmen kann. Dass wenn Jesus sagt, folge mir nach, dass das dann kein Jobangebot ist, sondern die Einladung zu einem ganz anderen, zu einem tieferen, zu einem besseren Leben, das ganz mein Leben ist, mein einmaliges Leben, aber auch ganz das Leben, für das Gott mich bestimmt hat und das Gott mir wünscht. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir tatsächlich mal ganz ausführlich eintauchen in dieses Leben von Jesus. Ich möchte mit euch das erste Kapitel des Markus-Evangeliums lesen. Ich habe heute Morgen noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Kann man überhaupt so lange Bibeltexte in der Gemeinde vorlesen? Ich mache das jetzt einfach mal. Da bin ich dem Technikteam besonders dankbar. Ich hatte erstmal gar nicht vor, hier eine Präsentation mitzubringen, weil ihr ja eure Bibeln immer alle dabei habt. Aber ich habe es dann auf den letzten Drücker doch noch gemacht, sodass ihr das auch hier auf der Folie mitlesen könnt, soweit ihr das lesen könnt. Schlagt eure Bibeln auch gerne auf und ansonsten hört einfach mal zu. Wir tauchen mal ein in das erste Kapitel dieses Markus-Evangeliums und sehen mal, wie das Leben von Jesus hier geschildert wird. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Schwer zu verstehen, aber das waren ein paar Bibelzitate aus dem Alten Testament, die jetzt erklären sollen, was die Mission von Johannes war, dem Vorläufer von Jesus. Und um den geht es jetzt. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen. Jetzt tritt Jesus auf. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Das war alles der Anfang, die Vorbereitung. Und jetzt kommt ein Vers, der das beschreibt, was Jesus jetzt 8, 9, 10 Kapitel lang machen wird. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jetzt werden Jünger berufen. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus spricht zu ihnen: Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Ein Tag im Leben von Jesus. Vielleicht war das, was wir gerade gelesen haben, auch schon Teil dieses Tages, aber jetzt ist fast der ganze Rest des Kapitels einfach mal ein Tag im Leben von Jesus. Und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Es ist also nicht irgendein Tag, es ist der Sabbat, der Feiertag. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre von ihm aus. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sagten: Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht, und den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Und die Schwiegermutter Simons lag fieberkrank danieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm: Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns anderswo in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und jetzt kommt noch eine letzte Geschichte im ersten Kapitel und die handelt von einem Aussätzigen. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Das ist das erste Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Thema Kraft spielt hier eine wichtige Rolle. Jesus, der Mann, der Kraft hat, der Gottes Kraft hat und sein Bestes geben kann. Johannes sagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Da bin ich nicht würdig, ihm gebückt die Schuhsohlen zu binden. Und als Jesus in der Synagoge ist, da staunen die Leute, als er redet und sagen, der redet ja wie jemand, der Vollmacht hat. Dieser Mann hat ja Vollmacht, Gewalt steht in alten Übersetzungen, Autorität könnte man auch sagen. Und so äußert sich dann auch der Dämon, der da spricht und bekräftigt das nochmal. Jesus ist der Mann, der Kraft hat. Und vielleicht gelingt es uns, ein bisschen dem Geheimnis dieser Kraft auf die Spur zu kommen. Und das Markus-Evangelium eignet sich jetzt besonders, auch in Verbindung hier mit unserem Thema, weil im Markus-Evangelium Jesus der Diener ist. Er ist nicht in erster Linie der Sohn Gottes oder der König Israels, er ist der Diener, der Mann, der was macht, der dient, der hilft. Genau unser Thema. Das ist das Markus-Evangelium. Der Kernvers, der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums steht in Markus 10, Vers 45. Da sagt Jesus über sich selbst, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da habt ihr auch gleich die Gliederung des Markus-Evangeliums, wenn ihr es zu Hause mal lesen wollt. 2 Stunden seid ihr da durch, es ist nicht lang. Und das sind 2 Teile, das, was Jesus tut, er dient. Und dann im Kapitel 8 fängt es an, da wird sein Leiden angekündigt. Und dann handelt das Markus-Evangelium ganz ausführlich davon, dass Jesus sein Leben für uns gibt. Und Jesus tut das in diesem Evangelium als derjenige, der ein Diener ist. Kein so attraktives Wort für uns vielleicht, aber wenn du dieses Evangelium liest, merkst du, was für ein Ehrentitel das ist. Paulus fängt ja viele von seinen Briefen damit an, dass er sagt, Paulus, ein Diener Jesu Christi. Man hat vermutet, dass das Bescheidenheit ist, also er sagt nicht Apostel, sondern Diener. Jetzt ist das mit Paulus und Bescheidenheit ja eine etwas kontroverse Angelegenheit. Ich will das gar nicht sagen, dass Paulus nicht bescheiden war, aber das ist, glaube ich, nicht die beste Gelegenheit, das zu belegen, weil Paulus sehr genau wusste, was für ein Titel das war, Diener zu sein. Einmal sind Paulus und ich glaube Silas unterwegs in Philippi und da begegnet ihnen auch eine Frau mit einem bösen Geist. Und auch dieser Geist, genau wie der, von dem wir hier gelesen haben, hat so die Fähigkeit, die Wahrheit rauszuschreien, die geistliche Wahrheit auszusprechen. Und er sagt diese Frau über Paulus und Silas, diese Männer sind Diener Gottes des Höchsten. Und das bedeutet, die geistliche Welt zittert und ist erschrocken, wenn da Leute auftauchen, von denen man sagen kann, Diener Gottes des Höchsten. Ein irrer Titel und eine irre Einladung, die Jesus hier ausspricht. Er selbst ist der Diener. Und das kann man an vielen Stellen in diesem Evangelium so nachvollziehen. Es gibt eine merkwürdige Stelle in Markus 13, wo Jesus über die Endzeit spricht, darüber, dass irgendwann ein Tag kommen wird, wo Gott diese Welt verändern wird. Und dann sagt er, diesen Tag kennt niemand, nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Das ist so Jesus ganz in dieser Rolle des Dieners, der das nicht weiß, nur der Vater weiß das. Und ganz am Ende des Markus-Evangeliums wird darüber berichtet, dass Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und dass die Jünger dann ausgegangen sind, das Evangelium verkündigt haben und dann heißt es, wobei Jesus selbst mitwirkte durch die nachfolgenden Zeichen und Wunder. Also Jesus bleibt noch im Himmel derjenige, der weiter mitarbeitet, derjenige, der weiter wirkt. Und deswegen kann man in diesem Evangelium besonders viel darüber lernen, was das heißt, dass Jesus als Diener unterwegs ist und wo die Kraft dafür herkommt. Wo kommt diese Kraft her? Das Markus-Evangelium ist so ein ganz handlungsbetontes Evangelium. Da wird nicht viel geredet. Es wird öfter mal gesagt, dass Jesus gelehrt hat, so wie auch hier in der Synagoge. Was er genau gesagt hat, wird uns gar nicht berichtet. Es zählt im Markus-Evangelium immer die Aktion, die Handlung, die Tat. Das passt zu diesem Bild des Dieners. Mein Vater las früher viele Romane und manchmal legte er einen Roman zur Seite und sagte mir dann, das ist nichts, da ist zu wenig Handlung drin. Er mochte nicht gerne so Bücher, in denen so viel geredet wurde. Ihm lag mehr an der Handlung. Für solche Menschen ist das Markus-Evangelium genau das Richtige. Hier wird immer gehandelt. Und da gibt es auch so Schlüsselworte, zum Beispiel dieses Wort sofort, in alten Übersetzungen alsbald. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sofort verließ sie das Fieber, sofort stand er auf. Im Markus-Evangelium passieren die Sachen immer sofort. Peng, peng. 80 Mal kommt dieses Wort als bald oder sofort im Neuen Testament vor, davon 40 Mal im Markus-Evangelium. Ein Evangelium für Leute, die etwas erleben wollen, die erwarten, dass auch was passiert, dass nicht nur geredet wird, sondern dass sich ihr Leben auswirkt, dass Gottes Kraft und mein Bestes zusammen etwas verändern in dieser Welt. Und deswegen sind die Schilderungen häufig ganz lebendig, obwohl das Markus-Evangelium das kürzeste Evangelium ist, vieles auch weggelassen wird, gibt es manchmal ganz eigenartige Details, die kein anderer hat. Es gibt die Vermutung, dass Markus dieses Evangelium geschrieben hat als enger Mitarbeiter von Petrus, der ja Augenzeuge war, und dass Markus vielleicht deswegen ein paar Details zur Verfügung hatte, die die anderen nicht kannten. Das kann man hier auch in unserem Kapitel sehen, zum Beispiel in Vers 7. Es haben alle Evangelien, dass Johannes sagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Aber nur hier steht, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das muss man ja nicht unbedingt dazu sagen, aber man hat so das Gefühl, das schreibt einer, der hat das von einem gehört, der dabei gestanden hat. Jesus sieht in Vers 10 die Himmel sich teilen. Auch das ist so ein spezifisches Ding, nur bei Markus. Und ganz besonders interessant, 40 Tage war Jesus in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und jetzt, das gibt's auch nur bei Markus, er war unter den wilden Tieren. Dass es da auch Tiere gab in der Wüste, das weiß nur Markus. Und ein letztes Beispiel vielleicht noch. Ganz am Ende hier auf dieser Folie, die beiden Jünger steigen aus dem Boot, sie lassen ihren Vater Zebedäus zurück mit den Tagelöhnern oder Lohnarbeitern. Das sind alles so kleine Einzelheiten, die uns nur das Markus-Evangelium schildert und die uns so das Gefühl geben, dass wir quasi dabei stehen und das miterleben, was hier passiert. Und ich will jetzt aus diesem riesigen Schatz dieses Kapitels, den wir natürlich jetzt gar nicht heben können, so drei Gedanken nennen, die nach meiner Einschätzung vielleicht hilfreich sein können, wenn ich mich diesem Geheimnis nähern will, Gottes Kraft und mein Bestes. Das erste Thema, auf das uns das Markus-Evangelium hier stößt, ist das Thema meiner Schuld, die Frage nach der Schuld. Und es ist so einfach, wenn man so eine Karte sieht, und es ist auch so bunt und so schön und das Dream Team und das ist alles richtig. Und es ist so wichtig, über einen Punkt nicht wegzugehen, der hier im Markus Evangelium ganz am Anfang steht und ohne den sich dieser Punkt nie ergeben wird, dass Gottes Kraft und meine Energie positiv zusammenfinden können. Nämlich die Frage nach dem, was ich noch zu klären habe. Johannes tritt auf als Vorläufer von Jesus und er hat eine Botschaft, tut Buße. Und er ist der Mann, Jesus sagt später, der Größte, der Allergrößte jemals von Frauen geborenen. Er ist der Mann, der das den Leuten so nahe bringen kann, dass sie in Scharen zu ihm kommen und ihre Sünden bekennen und im Jordan getauft werden. Leute finden den Weg dazu, darüber zu sprechen, das auszusprechen, das zu bekennen, was sie zu klären und zu regeln haben. Und wie furchtbar schwer fällt uns das. Damals war das schwer und auch heute ist das etwas ganz Besonderes. Wenn ein Mensch an den Punkt kommen kann, seine Schuld zu bekennen, vor Gott zu bekennen, vor anderen zu bekennen. Und das zieht sich durch dieses Evangelium, durch dieses Kapitel dann auch weiter durch. Es ist nicht nur Johannes, der hier von diesem Thema spricht. Die Kernbotschaft, mit der Jesus unterwegs ist, steht jetzt hier auch wieder auf dieser Folie, Vers 15, tut Buße, kehrt um, bekennt eure Schuld. Und dann kann man an ganz vielen einzelnen Begegnungen und Geschichten erleben, welches Potenzial an Befreiung und Veränderung darin steckt. Manchmal ist es ganz ausdrücklich, unmittelbar das Thema Sünde, das angesprochen wird in diesen Begegnungen. Und häufig kommt es auch zu uns in Bildern, in dem, was hinter der sichtbaren Realität steckt. Am Schluss ist es hier ein Mann in diesem Kapitel, der aussätzig ist. Eine Krankheit, die immer eine hohe Symbolbedeutung hat für das Thema Sünde und Schuld. Ein Mann, wo Jesus innerlich bewegt ist und zu ihm sagt, ich will, sei gereinigt. Und als er dann gereinigt ist, da sagt Jesus zu ihm, geh in den Tempel und bring das Opfer. Und dieses Opfer war ein Sündopfer, das da zu bringen war. Jesus lädt Menschen dazu ein, ihr Leben nochmal neu zu beginnen, ihr Leben neu zu ordnen, indem sie anfangen, über das zu sprechen, was sie zu bekennen haben. Und vielleicht hören Leute zu, die diesen Punkt noch nie gefunden haben, und dann ist es heute ein guter Tag, darüber nachzudenken und diesen Schritt auf Jesus zuzutun. Im nächsten Kapitel, ich konnte euch ja jetzt nicht das ganze Evangelium vorlesen, geht es gleich weiter. Da wird ein Mann gebracht, ein Gelähmter, der mit den vier Freunden, der wird gelähmt zu Jesus gebracht. Der kann sich nicht mehr bewegen. Und als Jesus ihn sieht, der sagt er nicht zu ihm, als erstes steh auf und lauf rum, er sagt er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das, was dahinter steht. Der Mann konnte sich äußerlich war der total ruhig, der konnte sich gar nicht mehr bewegen, aber innerlich war Unruhe. Und nachdem er Jesus begegnet ist, ist die Ruhe innen und er kann sich wieder bewegen. Da kommen wieder Dinge in Bewegung. Er geht zu seinem Haus und dann geht Jesus weiter und dann sieht er Levi am Zollhaus sitzen. Den Mann, der so tief in der Schuld steckte. Und auch der findet einen neuen Anfang. Und dann ist Jesus zusammen mit Zöllnern und Sündern und sagt zu den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich möchte mich da immer wieder von einladen lassen. Ich weiß, dass viele hier sitzen, die diesen Schritt schon gegangen sind. Aber auch wir müssen uns immer wieder von Jesus dazu einladen lassen, über diesen Punkt nachzudenken. Und mit diesem Vertrauen zu Jesus zu kommen, da gehört so viel Vertrauen zu, über seine Schuld zu sprechen. Das macht man nicht einfach so. Zu dem Gelähmten heißt es dann auch, da sagt Jesus, als er ihren Glauben sah, da hat er zu ihnen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Da gehört so viel Vertrauen zu. Aber zu Jesus kann man dieses Vertrauen haben. Und ich will dieses Thema nicht verlassen, ohne natürlich zu sagen, dass das Markus-Evangelium im Kern natürlich dann davon handelt, dass Jesus auf seinem Weg weitergeht und seinen Jüngern dann sagt, ich gehe für euch ans Kreuz. Drei Leidensankündigungen. Die Jünger verstehen das überhaupt nicht. Sie hatten einen ganz anderen Jesus vor Augen. Den Befreier Jesus, den Helden Jesus. Sie dachten, so läuft das. Aber Jesus zeigt ihnen, dass dieser Sieg am Kreuz etwas ganz anderes ist. Dass der nicht dadurch errungen wird, dass da irgendein Held mit dem Schwert unterwegs ist, sondern dass der dadurch errungen wird, dass Jesus am Kreuz all das auf sich nimmt. Die ganze Rohheit, die ganze Gewalt, die ganze falsche Frömmigkeit, die Arroganz, die Rücksichtslosigkeit, all das nimmt Jesus mit ans Kreuz und verwandelt es in Liebe. Ich will noch mal sagen, dass wir am Anfang ja diesen Liedvers gehört haben von dir. Du brauchtest nicht zu kommen, du wolltest es. Und du bist auch in unsere Vergangenheit gekommen, um uns von Scham und Sünde zu befreien und mein Leben mit Gnade zu füllen. Das ist genau das, wovon das Markus-Evangelium handelt. Nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus möchte uns in dieses Geheimnis einweihen, wie sich das Leben verändert. Deswegen ist im Markus-Evangelium auch immer dieses Thema mit dieser eigenartigen Bescheidenheit da. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Mann wird geheilt und Jesus sagt, nein, jetzt posaun das bitte nicht raus, mach alles nach der Regel. Der macht es natürlich trotzdem, aber an ganz vielen Stellen versucht Jesus das gerade einzudämmen. Da, wo die Leute ihn feiern wollen, alle geheilt, Jesus zieht sich in die Wüste zurück. Er wollte einem Missverständnis vorbeugen. Dem Missverständnis, dass Kraft und Sieg und Gottes Kraft und mein Bestes bedeutet, wir schreiten über die Höhen, es geht immer nur von Erfolg zu Erfolg, es geht immer nur aufwärts. Es kann so viel Großartiges passieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir erleben das auch hier in der Gemeinde Tag für Tag. Aber Jesus, die Kraft, die Jesus bewiesen hat, war am Ende die Kraft im Leiden und im scheinbaren Misserfolg bei dem zu bleiben, was er war und wofür er bestimmt war. Und ich weiß nicht, wofür du gerade die Kraft brauchst. Vielleicht will dir Gott morgen einen gigantischen Erfolg schenken, einen Fischzug der Extraklasse. Amen, Halleluja dazu und wir beten dafür. Du kannst nachher noch hier nach vorne kommen. Gott möchte Heilung schenken, Veränderung. Aber es gibt auch Phasen in deinem und meinem Leben, wo du die Kraft für was anderes brauchst. Wo du die Kraft brauchst, um da durchzustehen, wo es äußerlich jetzt keinen Erfolg gibt. Und wo gerade darin sich zeigt, wer du bist. Wo gerade darin du viel tiefer erfährst, wer auch dieser Gott ist. Und Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Und das war Gottes Kraft, die sich in ihm gezeigt hat. Das mit der Schuld ist das eine. Und das spielt hier im Markus-Evangelium eine ganz große Rolle. Und es ist auch der Ausgangspunkt, ohne den vieles gar nicht in Bewegung kommen kann. Aber es reicht auch noch nicht. Und es ist natürlich nicht alles, wovon hier die Rede ist. Deswegen habe ich noch zwei weitere Punkte für euch, die schneller gehen, aber die ich euch doch gerne sagen möchte. Jesus sagt nicht nur, tut Buße, sondern er sagt auch, glaubt an das Evangelium. Und wenn man den Weg geht, sieht, den Jesus hier für sich selbst geht, wir blättern nochmal so ein bisschen zurück, dann sieht man, dass als Jesus kommt, da gibt es für ihn auch diese Taufe. Er war der sündlose Mensch, steigt aber trotzdem in dieses Wasser. Und jetzt passiert etwas ganz Wichtiges. Der Geist kommt auf ihn herab und eine Stimme kommt aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also hier geht es nicht nur um die Frage, was tue ich, was habe ich getan, Richtiges, Falsches, sondern um die dahinterliegende Frage, wer bin ich? Nicht nur, was tue ich, sondern wer bin ich? Und Jesus bekommt das hier in dieser Taufszene von seinem Vater zugesprochen, wer er ist. Du bist mein geliebter Sohn. Und diese Frage der Identität ist so ausschlaggebend und so wichtig. Vergebung, Schuldvergebung, das ist ja nicht nur, dass ein imaginäres Konto in deinem Leben vom Minus wieder auf Null gesetzt wird. Das alleine hilft im Grunde gar nichts. Jesus sagt einmal im Matthäusevangelium im Zusammenhang mit diesem Thema Dämonenaustreibung, naja, da wird ein Dämon ausgetrieben, der ist jetzt erstmal raus, aber der holt sich 7 andere, kommt wieder und treibt es ärger als vorher. Wenn Vergebung nur heißen würde, das Konto wird immer wieder auf Null gesetzt, aber es ändert sich gar nichts in dir, dann wäre das zu wenig. Und manche haben das auch schon erlebt, dass das zu wenig war. Und deswegen ist es so wichtig, sich dieser Frage zuzuwenden, was ist eigentlich meine Identität? Und was Jesus hier hört, das hört er durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der kommt hier ins Spiel und der ist natürlich Gottes Kraft in unserem Leben. Der Heilige Geist ist immer schon der auch, der uns auf das Thema Schuld und Sünde aufmerksam macht, der uns hilft, uns diesem Thema zu stellen. Jesus sagt das in Johannes 16, der Geist wird die Welt von Sünde überführen, aber dabei bleibt das nicht stehen. Und diese wichtige Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben ist zunächst mal genau die, die Jesus hier auch erfährt. Wer bin ich? Und das, was Jesus hier hört, das gilt auch für dich und für mich, sagt das Neue Testament. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus sagt an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, auch im Zusammenhang mit dem Thema Schuldvergebung, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und das heißt nicht nur Freude an diesem einen Tag, wo er jetzt mal Buße tut, da steigt eine Party im Himmel, sondern jeden Tag gilt das ab diesem Tag. Jeden Tag ist Freude im Himmel über dich und über mich, wenn wir uns mit Jesus in Verbindung bringen. Und das vergessen wir häufig. So gehen wir häufig nicht durch unseren Alltag. Und ich glaube, das war der Unterschied. Deswegen war Jesus so anders, weil er das jeden Tag in sich und bei sich gespürt hat. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich gehe manchmal so unfreundlich, schlecht gelaunt, gehetzt, oberflächlich durch mein Leben. Und das hat auch damit zu tun, dass ich irgendwie mit mir selbst nicht richtig im Reinen bin. Dass ich das nicht spüre, dass ich nicht so entspannt, so erfüllt bin, so gelassen bin, wie ich sein könnte, wenn ich das eigentlich wüsste. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und es ist so gut, sonntags hier hinzukommen und das zu hören, in den Liedern, die wir im Lobpreis singen, in letztlich ja jeder Predigt, die wir hier miteinander hören. Das gesagt zu bekommen ist gut, aber bei Jesus hat das noch nicht gereicht. Jesus muss jetzt noch in die Wüste. Der Geist treibt ihn in die Wüste, in die tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst. Wenn du diese Karte siehst, Gottes Kraft und mein Bestes, dann ist es wichtig zu wissen, bevor das nach außen geht, bevor die Aktion losgeht, möchte der Geist dich und mich auch in diese Wüste treiben, wo ich nochmal über mich nachdenke und wo ich mir selbst ins Angesicht schaue. Und das nicht alleine tue, sondern geleitet durch diesen Geist. Ich finde das hier ganz eigenartig. Er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wilde Tiere und Engel. Wie ist das mit dir, wenn du mit dir selbst alleine bist? Ich glaube, da gibt es auch beides. Engel und vielleicht auch das wilde Tier. Und es gehört auch irgendwie zu uns. Und wie wichtig ist das, dem nicht auszuweichen? Wie wichtig ist das, dem mit Jesus, mit Gott zusammen in die Augen zu schauen? Und zu wissen, was steckt da eigentlich in mir? Was macht mich so wütend? Was macht mich manchmal so wild? Wo ist das auch richtig? Wo muss das auch so sein? Jesus war sein ganzes Leben kein Softie, der immer nur wohltemperiert durchs Leben gegangen ist. Er konnte gigantisch ausrasten, wenn das sein musste. Da waren auch die wilden Tiere in ihm an der richtigen Stelle. Und es ist so wichtig, dass ich mich mit beidem auseinandersetze. Identität. Du bist mein geliebtes Kind. Und mit diesem Wissen kann ich mich mit allem auseinandersetzen, was in mir ist, was in meiner Vergangenheit ist und kann ganz neu in diese Identität hineinfinden, die Jesus mir schenken will. Und dann noch das Letzte. Wir haben über Schuld geredet, wir haben über Identität geredet und dann geht es auch um die ganz, ganz wichtige Frage in Verbindung mit dieser Karte. Was ist dein Ding? Wofür bist du bestimmt? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Vision? Hier in dieser Gemeinde und in deinem persönlichen Leben. Und wenn Jesus das sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann ruft er Menschen dazu auf, sich nochmal ganz neu zu fragen, wozu bin ich da? Was ist meine Bestimmung in meinem Leben? Und wie viel Kraft, wie viel Energie geht verloren dadurch, dass wir sie vielleicht manchmal an den falschen Stellen einsetzen? Dass wir versuchen, etwas zu sein, was wir nie sein werden. Etwas zu sagen, etwas zu machen, was überhaupt nicht unser Ding ist. Dem nachzueifern, was unsere Eltern für Bilder im Kopf von uns hatten oder was andere Menschen scheinbar sind, aber nicht das zu machen, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Jesus hat das ganz tief für sich in dieser Wüstenerfahrung klargemacht. Aber auch Jesus musste das immer wieder neu festmachen. Und das ist so bemerkenswert hier an diesem Tag, der geschildert wird, an diesem Sabbat, dass Jesus am nächsten Morgen, und das ist ja für uns in unserer Welt Montagmorgen, dass Jesus an diesem Montagmorgen sich zurückzieht ins Gebet, damit er sich jetzt nicht mitreißen lässt von dem, was um ihn herum passiert. Alle suchen dich. Ich weiß nicht, wie außengesteuert du manchmal bist. Ich bin manchmal sehr außengesteuert. Alles stürmt auf mich ein. Das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Es gehört alles dazu. Aber wo ist der Moment, wo ich die Zeit finde, darüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig? Und Jesus weiß nach diesem Gebet, okay, wir ziehen einfach mal weiter. Die suchen mich zwar alle, aber ich muss jetzt weitergehen, denn dazu bin ich bestimmt, sagt Jesus. Und diese Art von Berufung spricht Jesus auch anderen Menschen zu. Und das fängt hier an mit den Jüngern. Er geht herum, sieht die Jünger und ruft sie und sagt ihnen, von nun an werdet ihr Menschenfischer sein. Er gibt ihnen in ihrem Leben eine neue Ausrichtung. Und es ist so schön, das sind unterschiedliche Menschen, diese beiden Brüderpaare. Und sie werden alle gebraucht. Das sind so Kleinigkeiten hier, die muss man nicht so verstehen, man kann sie aber so verstehen. Da sind Petrus und Andreas und sie werfen die Netze aus. Jesus braucht Leute, die die Netze auswerfen. Und dann geht er weiter und da sind Johannes und Jakobus, die sind im Boot mit ihrem Vater und die bessern die Netze aus. Es gibt Leute, die werfen die Netze aus und es gibt Leute, die bessern aus. Und das ist beides ganz großartig und beides wichtig. Und wenn man diese beiden Brüderpaare ansieht, in ihrer Art, in ihrem Dienst, den sie dann gehabt haben, besonders Petrus und Johannes, dann zieht sich das auch irgendwie durch. Und es gibt auch diese Schwiegermutter des Petrus, die krank ist und die Jesus wieder aufrichtet. Und dann gibt es dieses wunderbare Wort und sie diente ihnen. Und das steht hier nicht einfach, sie diente ihnen, okay, die Oma hat eine leckere Erbsensuppe gekocht. Nee, nee, deswegen steht das hier nicht. Vielleicht hat sie das auch gemacht, aber das bedeutet hier viel mehr im Zusammenhang mit diesem Evangelium. Sie diente ihnen. Leute werden in die Lage versetzt, teilzuhaben an dem großen Projekt, das Jesus mit diesem Wort beschreibt, das Evangelium und das Reich Gottes. Was ist dein Ding? Was ist mein Ding, wenn wir hier auf diese Karte gucken? Es gibt dazu in dieser Gemeinde viele Möglichkeiten, das auch im Gespräch zu klären, in Seminaren zu klären. Und ganz besonders wichtig ist, dass du selbst hinhörst. Weil dann tatsächlich dieses Dream Team wirken kann, von dem auf dieser Karte die Rede ist. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich möchte mich immer wieder neu mit meinem Leben an Jesus ausrichten. Das klappt bei mir nicht ein für alle Mal, aber ich möchte mich neu einladen lassen zu diesem Vertrauen, dass ich mit dem, was nicht richtig ist, zu Jesus kommen kann, dass ich es aussprechen kann und dass ich erleben kann, dass er Schuld vergibt. Ich möchte mich neu vergewissern über meine Identität in Jesus. Und ich möchte mich neu danach dem ausrichten, was er mir gegeben hat, was nur ich tun kann. Und wenn euch das vielleicht ähnlich geht, wenn du sagst, da ist was dran für mich, dann geh nochmal nach Hause, lies das Evangelium nochmal, frag dich nochmal, was bedeutet es ganz konkret für mich, was ist mein nächster Schritt? Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dass du jetzt nochmal aufstehst und dass wir das zusammen im Gebet vor Gott bringen. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr möchtet, insbesondere dann, wenn ihr sagt, das ist für mich wichtig. Herr Jesus, danke, dass du dieser großartige Mensch bist, der so glücklich, so vollkommen, mit so viel Ausstrahlung und Autorität auf dieser Erde war. Und ich danke dir für dieses Wort, dass du bis heute bei der Arbeit bist, dass du uns bis heute dienst. Und ich bringe dir jetzt jeden Einzelnen von uns, der sagt, ich möchte nochmal neu das Vertrauen fassen, dass ich mit dem, was nicht richtig ist, zu Gott kommen kann. Wenn das hier jemanden jetzt betrifft, dann möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du ihm die Kraft gibst, hier vielleicht nachher das Gespräch zu suchen mit einem der Ältesten oder mit jemandem, den er im Raum sieht und zu dem er Vertrauen hat. Herr Jesus, danke, dass du bei denen bist, die ihre Identität nochmal neu in dir festmachen müssen. Und lass das heute geschehen. Und ich möchte dich bitten, dass in dieser Gemeinde wir alle wissen, was unsere Aufgabe, unser Punkt ist, wo du uns und nur uns gebrauchen kannst. Danke für deine Berufung. Amen.